You're amazing. Deshalb heißt dieser Podcast so. Ich bin Jorma, dein Host bei You're Amazing. Hier geht es um echtes Wachstum, neues Lernen und Fragen, die bewegen. Schön, dass du da bist. Let's go.
Das Pult der Thron des Lehrers, Überordnung, Unterordnung, manifestiert in einem Möbelstück. Provokante Aussage, das deutsche Bildungssystem fördert Biografien des Scheiterns, weil ich immer wieder an der Sachnorm gemessen werde. Hätte ich mir nie erträumen können, als ich meinen ersten Beruf aufgegeben habe, dass das so passt, dass mir das so viel Freude macht. Da kann ich mich nur glücklich schätzen.
Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute einen Gast habe, den Holger Schmidt. Holger ist Lernbegleiter und auch Abteilungsleiter für Schulentwicklung an der ETEC in Hamburg. Auf, sagt man glaube ich, Wilhelmsburg.
Genau.
Die ETEC ist eine berufliche Schule und ihr habt 2023 den Deutschen Schulpreis gewonnen. Das ist natürlich auch schon mal etwas, wo ich gedacht habe, okay, das klingt spannend und wir wollen heute mal gemeinsam auf genau das gucken. Was macht ihr anders? Was machst du vielleicht auch anders? Aber erstmal herzlich willkommen, Holger. Schön, dass du da bist.
Hallo Jorma, ich freue mich sehr.
Was muss ich von dir wissen, dass ich verstehe, warum du so eine Leidenschaft für Lehren und Lernen hast?
Ja, die hatte ich gar nicht so mein Leben lang. Es gibt den Spruch, ich wollte nie Lehrer werden und bin es dann doch geworden. Das sagen relativ viele Kolleginnen und Kollegen. Und so war es auch bei mir, wie bei vielen Kolleginnen im berufsbildenden System. Wir haben erstmal einen Beruf erlernt und haben uns dann entschieden, in die Lehre zu gehen. Und damit ist auch ein Wechsel des Berufs einhergehend, denn man ist nicht mehr Bankkaufmann, man ist nicht mehr Informatiker, Wirtschaftsinformatiker, was man auch immer vorher mal gemacht hat. Man ist Pädagoge. Man ist Lernbegleiter, nochmal eine geschärfte Rolle gegenüber dem, was allgemein als Lehrer, Lehrerin verstanden wird. Da das Wort Lernbegleiter nutzen wir ganz bewusst. Und natürlich haben wir eine gewisse Domäne, in der wir uns bewegen. Das ist unser fachlicher Hintergrund. Das sind natürlich die Erfahrungen, die wir mitbringen. Mhm. Und letztendlich hätte ich mir nie erträumen können, als ich meinen ersten Beruf aufgegeben habe, dass das so passt, dass mir das so viel Freude macht. Da kann ich mich nur glücklich schätzen.
Was war so ein Moment, wo du gemerkt hast, so reflektiert für dich, ich bin da jetzt an dem Punkt, mir macht das großen Spaß. Wie bin ich hier eigentlich gelandet?
Zum einen ist natürlich die gemeinsame Arbeit mit den Menschen hier an der Schule unheimlich erfüllend. Es bringt Spaß, es bringt Herausforderungen, gar keine Frage. Aber junge Menschen darin zu begleiten, sich zu entwickeln, ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, ist eine unheimlich erfüllende Aufgabe, so akzeptieren zu können und zu dürfen, wie sie eben sind, mit ihren ganz unterschiedlichen Lebenszielen, die sie vielleicht in ihrem Abschnitt, in dem ich sie begleiten darf, eben haben. Das ist toll. Und dann habe ich das Glück, an der Schule zu sein mit Kolleginnen und Kollegen, die viel ausprobieren, die auch von der Leitung her viel ausprobieren dürfen. Ich bin ja jetzt selbst in der erweiterten Schulleitung in meinem 5. Jahr, war aber vorher hier auch Kollege an der Schule. Also ich bin seit 10, 11 Jahren hier an der Schule, seit 5 Jahren Abteilungsleitung für Schulentwicklung. Und wir kriegen sehr, sehr großen Gestaltungsfreiraum mit einer gewissen Verantwortung, die da einhergeht. Aber das bringt Spaß, das bringt Laune, wenn man Dinge bewegen kann, wenn man Dinge ausprobieren kann und hier Schule wirklich gestalten kann.
Ja, das klingt toll. Was ist dir denn wichtig, wenn es um das Thema Schule geht?
Wir hatten im Vorgespräch ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Also Jorma und ich haben natürlich vor dem Podcast 2, 3 Mal gesprochen. Und ich habe erzählt, dass Schule für mich nochmal eine andere Bedeutung bekommen hat, als wir unseren Sohn bekommen haben. Der ist jetzt 3 und so seit 2 Jahren. Blüht mir, dass der Junge ja auch mal in die Schule kommt. Und dann sehe ich halt sehr genau mit meinen eigenen Vorstellungen von Schule und den Vorstellungen, die wir hier an der ETEC tragen, wie Schule gut gelingen kann, was ich mir auch für meinen Sohn wünschen würde. Und da wünsche ich mir eben schon für unsere Schule, für unsere Lernenden, als auch für meinen eigenen Sohn, dass es wirklich in die Kompetenzentwicklung geht, dass er lernt zu lernen, dass er lernt, Verantwortung zu übernehmen, dass er mitgestalten darf, dass er seinen individuellen Weg gehen darf in der Schule und eben nicht durch das klischeehafte, aber immer noch weit verbreitete Bild von ein Lehrer, ein Fach, eine Klasse, Tür zu, 90 Minuten durchlaufen muss. Denn genau das ist das Bild, von dem wir uns hier an der ITech gelöst haben. Wenn du willst, kann ich hier einfach noch mal ein bisschen ausholen, weil das ist in den Gesprächen, die ich so führe, oftmals das, was man erstmal vermitteln muss, wie unsere Schule funktioniert und wie wir das hier gestalten mit den Lernenden zusammen. Wir haben offene Türen. Wir haben eigentlich den Klassenraum und die Klassenverbände, die Klassenstrukturen gesprengt. Wir unterrichten weitestgehend im Team. Das heißt, die Situation, die ich gerade beschrieben habe, ein Lehrer, eine Klasse, ein Klassenraum und dann ein Fach für 90 Minuten, das ist eigentlich passé. Wir haben Anfangszeiten, wo wir im Lehrerteam gemeinsam unsere Lernenden, unsere Lerngruppe begrüßen, einen Auftakt machen, den Tag grob strukturieren und Ähnliches haben wir nochmal am Ende. Mhm. Wir beginnen den Tag gemeinsam, wir beenden den Tag gemeinsam und zwischendrin machen wir Angebote. Und die Angebote sind freiwillig. Das sind dann Elemente, die man im klassischen Unterricht eben auch findet. Das sind Vorträge, das sind Übungen, das ist Beratung, das ist individuelle oder Gruppenlernbegleitung. Aber die sind freiwillig und die Schülerinnen und Schüler dürfen sich auch frei im Raum auf dem Campus bewegen. Wir haben hier und da überall mal Lernecken eingerichtet, ob die jetzt im Atrium sitzen oder in der Sonne. Das ist relativ egal, wenn sie uns brauchen. Dann wissen Sie, wo Sie uns finden und wir müssen auch immer wissen, wo wir den Rest der Gruppe finden. Das sind so die Vereinbarungen, das ist so das didaktische Scaffolding, würde man sagen. Und dann haben wir hier einen offenen Lernraum gestaltet, sowohl zeitlich als auch räumlich und in der Selbstverantwortung und Organisation.
Wir können nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich hatte mir eine Notiz gemacht gerade, weil du sagtest, dass dieses Lernen. Und da habe ich gemerkt, das ist bei mir so ein Glaubenssatz, den ich so mit mir rumtrage, die letzten wahrscheinlich sogar irgendwie 30 Jahre. Ich habe nie gelernt zu lernen. Und ich glaube, mein Auftrag, deswegen bin ich auch Coach und Lernbegleiter und all das, was ich so tue, geworden, weil ich rausfinden wollte, da muss es doch was geben. Und das kann man doch irgendwie lernen. Wie lernt man bei euch lernen?
Ja, das ist ganz interessant. Und ich bin mal gespannt auf deine Antwort auf die Frage. Die würde mich auch interessieren. Ja. Das hat eigentlich so zwei Aspekte. Klar, es gibt Lernmethoden, also Mindmapping, Reflexionsübungen. Es gibt Methoden wie Portfolioarbeit. Da steckt ja mehr dahinter als das alte Klassenheft, wo ich einfach irgendwas hinklatsche und das mache ich jetzt auf irgendeiner digitalen Plattform und dann habe ich ein E-Portfolio. Ja. Da steckt ja Reflexion, Auswahl, der Artefakte und so weiter dahinter. Das ist so das Methodische. Der andere Aspekt ist, eigentlich haben wir ja das Lernen verlernt im Schulsystem und wir haben das Auswendiglernen gelernt. Ob das nun das Auswendiglernen von Wörtern, von Formeln oder von Handlungsschritten, in denen ich eine gewisse Gleichung auflöse oder Ähnliches ist, es ist das Auswendiglernen. Und es ist oftmals auch das Auswendiglernen von Stoff, den ich eben vorgesetzt bekomme. Der gehört eben zum Bildungskanon dazu und das müssen wir in diesem Schuljahr schaffen, weil darauf bauen dann die und die Inhalte in den kommenden Einheiten auf und dann muss ich da durch. Und diejenigen, die sich da am besten anpassen oder dem ergeben können und gut auswendig lernen können, das sind die, die im Schulsystem bestehen. Jeder Mensch hat ja aber das Grundbedürfnis zu lernen und das erwächst aus intrinsischer Motivation. Menschen sind Forscher und Entdecker in ihrem kleinen Kosmos, der immer größer wird. Als Organisation müssen wir uns so entwickeln als Schule, dass wir das wieder ermöglichen. Schau mal, wir haben hier den und den Themenbereich. Was interessiert dich denn davon? Das ist nochmal ein Schritt weiter, als ich schaffe eine Lernsituation und versuche als Lehrender diese Lernsituation an die Lebensrealität der SchülerInnen anzupassen. Sondern die Schüler wählen selbst ihre Situation, wählen ihr Lernobjekt und gestalten ihren Lernweg mit. Und dafür kann ich sie wieder unterstützen. Da kann ich sie an die Hand nehmen, da kann ich sie begleiten. Und dann sind wir bei Lernbegleitung.
Ja, du hattest gesagt, ich würde interessieren, was mein Gedanke ist.
Was du dazu sagst, genau. Wie, also da sind wir, glaube ich, als Schule, als Organisation gar nicht so weit von dem entfernt, wie andere Organisationen und auch Wirtschaftsunternehmen auch. Deswegen, was macht für dich Lernen aus? Vielleicht auch für dich privat.
Ja, ganz viel von dem, was du gesagt hast, diese Suche nach dem natürlichen, ursprünglichen, hatten wir auch in den Gesprächen schon gemerkt, dass Gerald Hüther ist ab und zu mal gefallen. Und ich glaube, ein Zitat von Gerald Hüther ist, wer nicht mehr lernt, ist tot. Dass das ein ganz normaler Prozess ist, der abläuft. Zellen lernen, verändern sich gegenüber dem, was eben so passiert. Das fand ich toll. So einmal war das für mich so, nee, stimmt nicht, ich habe nicht verlernt zu lernen oder ich habe nicht gelernt zu lernen, sondern ich kann mich dagegen gar nicht wehren, sondern ich lerne den ganzen Tag. Das war schon mal so ein bisschen so eine Erleichterung. Ah, okay, gut, als ich das rausgefunden habe für mich. Und das neue Entdecken, absolut. Weil ich auch wenn ich als agiler Coach oder als Coach begleite, dann ist es ganz oft, und das hat bei mir ganz viel verändert, das steckt intrinsisch in uns drin. Was behindert dich aktuell oder hält dich davon ab, dass das wieder diese intrinsische, tolle, auch diesen Spaßfaktor wieder bekommt? Und der ist in uns allen drin und es muss nur irgendwie am besten was weggeräumt werden, was wir uns da irgendwie hingestellt haben, in den Weg gestellt haben oder uns in den Weg gestellt wurde, um das wieder zu entfachen. Ist für mich ein ganz guter Vergleich mit dem Thema Motivation, wo ich sage, wir können nicht jemanden motivieren, sondern die Motivation ist in uns drin und was hält uns im Moment davon ab, diese intrinsische Motivation freizulassen, und so ist es bei mir mit dem Lernen auch. Und dann habe ich gemerkt, und das ist, glaube ich, auch dieser freie Wille, in Anführungsstrichen, dass ich eben entscheide, worauf habe ich Lust und was will ich lernen und was will ich machen. Und was will ich vielleicht auch Neues lernen oder erleben und was finde ich interessant, ah, dann gehe ich da mal rein. Das sind die Momente, wo ich merke, da möchte ich jetzt lernen. Und dann ist das was ganz anderes als, ich möchte da jetzt was auswendig lernen, sondern es ist das Erfahren. Und ich glaube, das ist das, was bei mir auch einer der wichtigsten Faktoren ist im Lernen, ist Erleben, Erfahren. Das muss ein wirklich mit allen Sinnen erlebbares sein, so wie du es gerade beschreibst, wo es dann auch gewisse Räume für braucht in dem Moment, in dem ich ja bis hin zu aufstehen, mich bewegen und das Ganze haptisch irgendwie, ne, das ist am besten vielseitig sozusagen. Und da merke ich auch gerade, weil du hast ja so ein bisschen auch euch als Schule beschrieben, kannst du noch mal ein bisschen was zu den Lernräumen sagen? Ich habe, glaube ich, auch gelesen über euch, da stand da, man hat eher das Gefühl, man kommt, wenn man bei euch ins Gebäude kommt, auch man kommt eher in ein Startup als in eine Schule. Aber erzähl gerne noch mal ein bisschen was über eure Lernräume physisch oder auch digital, die ihr so schafft, um eben Lernen möglich zu machen.
Ja, das war aus der Laudatio des Deutschen Schulpreises oder auf der Webseite in unserem Schulprofil vom Schulpreis war das, glaube ich. Per se sind wir erstmal gar nicht großartig anders ausgestattet als andere Schulen. Wir sind kein Neubau. Wir sind keiner der tollen neuen Compartment-Schulbauten. Wir sind ein Rotklinkergebäude aus den 70er Jahren, eine berufliche Schule. Wir haben teils wirklich große Räume. Das waren früher mal die Werkstatträume. Da standen eben Maschinen drin, die sind dann rausgekommen. Und du meintest eben, was wegräumen, was wegschaffen. Mhm. Eigentlich ist das die große Kunst der Schulentwicklung. Was brauchen wir denn eigentlich alles nicht mehr? Zum Beispiel den Pausengong, den haben wir einfach mal abgeschaltet. Wie will ich meinen Tag selbst organisieren? Wie will ich im eigenen Rhythmus lernen, wenn ich jetzt eine Pause machen muss? Oder jetzt, wo ich eine bräuchte, eben auch keine machen darf?
Stimmt.
Die Türen. Abschrauben kann man sie nicht, ginge auch. Aber da gibt es Sicherheitsbestimmungen, aber man kann sie auflassen.
Ja.
Wir haben gemerkt, alles, was feste Tische starre Sitzordnungen sind. Das funktioniert nicht so, wie wir arbeiten wollen. Also haben wir peu à peu die Möbel ausgetauscht. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir auch jetzt wieder eine große Möbelbestellung tätigen durften. Und dann kaufen wir eben Lounge-Möbel, Sitzecken, Sitzsäcke, irgendwas, was das Ganze auflockert, sodass sich jeder, auch die Kolleginnen und Kollegen, das Setting gerade suchen können, was sie brauchen. Ich will ein entspanntes Gespräch unter vier Augen, dann setze ich mich in die Sitzecke. Das ist ein anderes Setting, wie wenn ich den Schüler oder die Schülerin ans Lehrerpult bitte. Da sind wir schon wieder, das Pult, der Thron des Lehrers, Überordnung, Unterordnung, manifestiert in einem Möbelstück. Das sind alles so kleine Indikatoren, die ein anderes Schulerleben ermöglichen. Und dieses Wegräumen bezieht sich ja nicht nur auf die Möbel und die Ausstattung. Als erstes kommt mal die Sinnfrage, wie wollen wir arbeiten, warum wollen wir so arbeiten? Und dann muss man das in ein didaktisches Konzept umsetzen. Möbel, Räume und so weiter. Wir haben auch Wände eingerissen, um größere, offenere Räume zu bekommen. Das kommt alles danach. Warum will ich das? Weil wir Lernen ermöglichen wollen, weil wir diese Stresssituation vermeiden wollen, weil wir die Stoffdichte in fester Taktung vermeiden wollen, sondern der Lernende die Probleme dann entwickeln soll, wenn er sie entwickelt. Also wenn das individuelle Hirn gerade so weit ist und sagt, ach, jetzt, da ist das Problem. Aber das kommt ja nicht, wenn ich als Lehrer das Problem induziere und dann nach Unterrichtsverlaufplan Minute 40 haben auf einmal 30 oder 26 SchülerInnen alle gleichzeitig dasselbe Problem für sich als relevant erkannt. Das ist ja irgendwie so ein Taschenspielertrick.
Ja, das ist spannend.
Und dann müssen, wenn wir so individuell arbeiten, dann wäre es natürlich auch noch hilfreich, wenn die Lernenden zu dem Zeitpunkt, wo sie das Problem für sich als relevant erachten, und das kann ein technisches Detailproblem sein, ne? Auch den passenden Ansprechpartner, die passende Ansprechpartnerin zur Verfügung haben. Und deswegen sind wir weg vom starren Stundenplan, sind hin zu Team-Stundenplänen. Die Teams schreiben ihre Stundenpläne auch selbst. Das wird natürlich koordiniert und so weiter. Das ist nicht so ohne organisatorisch, aber es ist durchaus machbar. Und so kompliziert ist es auch nicht. Die Kolleginnen selbst sicherstellen, okay, eine gewisse Expertise von einem gewissen Kollegen verteilen wir über die Woche kontinuierlich. Sodass, wenn ich jetzt Fragen habe zu technischer Mathematik, dann habe ich einen Ansprechpartner. Aber den habe ich nicht nur freitags. Mein Problem kann nicht warten bis Freitag. Das brennt mir jetzt unter den Nägeln. Wo ist der oder die Kollegin? Ja, die ist da. Und wenn sie nicht in unserem Team ist, dann ist sie im Nachbarteam. Und dann kann ich da auch hingehen. Also auch Stundenpläne. Schafft sie weg. Mal andersrum gesagt. So ein Kontrastbeispiel. Ne? Wenn man jetzt einer Lehrerin, einem Lehrer in dieser schönen Welt, offene Lernräume, wir begleiten die Lernenden im Team, ich bin ganz ohne Stress da, auf Anfrage kann ich helfen, ich stehe nicht in der Bütt 90 Minuten und takte alles durch, was auch sehr belastend für Kolleginnen und Kollegen ist, ist ein hoher Stressfaktor, dieses Einzelkämpfertum, sondern dieses freie Arbeiten mit den Menschen und meine Expertise zur Verfügung stellen, wenn sie gefragt ist, das ist ja sehr wertschätzend für mich. Ich werde gefragt. Ich muss denen nichts aufzwängen. Oder ich muss keine Situation schaffen, in der mein Wissen gefragt ist, sondern ich werde nachgefragt. Das ist ja sehr, sehr wertschätzend.
Stimmt.
Wenn ich jetzt zu so einem Kollegen kommen würde und würde sagen, hier, ich bin Abteilungsleitung Schulentwicklung, ich habe eine super Idee. Es ist viel effizienter, wenn wir einen aus der Leitung für 80 Kollegen die Stundenpläne machen würden. Und guck mal, ich habe deine Freistunden, habe ich reduziert. Und so und so. Und jetzt bist du montags drin und freitags drin. Würdest du dich ja fragen, ja, aber was mache ich denn dann Dienstag, Mittwoch, wenn meine Schüler da ein Problem haben und mich brauchen? Wie soll denn das funktionieren?
Ja.
Wäre der Sack der Probleme mal aus der anderen Perspektive aufgemacht?
Ja, gutes Beispiel. Ja, spannend. Hat das positiven Impact?
Es hat einen sehr positiven Impact, das ist die Vertretungsqualität. im Team, die steigt enorm. Von der Anzahl, also von der Ausfallstatistik, hat es keinen Effekt, kann es ja auch nicht. Wir hatten vorher gut 80 Kollegen, wir haben jetzt immer noch gut 80 Kollegen. Wenn einer krank ist, ist er krank.
Ja, stimmt.
Im starren Stundenplansystem, ein Lehrer einfach eine Klasse, war ich als Vertretungsplaner, typischerweise der stellvertretende Schulleiter, Schulleiterin, ja, in der misslichen Lage, ich musste den oder die Kollegin heranziehen für die Vertretungsstunde, die gerade verfügbar war, also nicht selbst eingeplant.
Ja, verstehe.
Das war ja aber oftmals auch eine fachfremde Person oder eine Person, die nicht in der Klasse unterrichtete und so weiter. Das heißt, im Worst Case, jetzt übertreibe ich mal ein bisschen, lief da nicht viel als die Anwesenheit.
Ja.
Und jetzt übertreibe ich noch mehr. In manchen Stunden hatte man das Gefühl, wenn ich von dem oder der vertreten wurde, muss ich danach mehr reparieren, als wenn die Schule, wenn die Stunde einfach ausgefallen wäre. Das ist jetzt böse. Aber die Situation hatte jeder Kollege bestimmt auch schon einmal.
Ja.
Im Team bin ich sowieso im Bild. Wir machen Teamtreffen, wir machen Übergaben. Was lief heute bei dir, wenn ich heute nicht drin war? Wir sind sowieso im Team informiert und in der Lerngruppe dran. Es ist überhaupt gar kein Problem. Wir arbeiten mit Kernarbeitszeiten. Wenn der eine mal einen Tag nicht da ist, dann springe ich einfach ein. Ich bin ja sowieso im Zweifelsfall im Team eingesetzt.
Ja.
Ich kann auch mal einen Tag zusätzlich kommen, oder stundenweise, aber ich bin im Bild. Und das hat man gemerkt, deutlich.
Ja, das glaube ich. Und du hast jetzt ein paar Mal das Team erwähnt. Kannst du noch mal ein bisschen näher beschreiben, wie sieht denn so ein Team aus? Wer gehört dazu? Weil ich glaube, wenn man jetzt das Gefühl hat, du hattest eben gesagt, 80 Kolleginnen sozusagen als Lernbegleiter. Wie viel seid ihr eigentlich an Schülerinnen, Schüler, Lehrende und wie sieht so ein Team aus?
Ja, wir sind gut 2000 SchülerInnen in verschiedenen Bildungsgängen. Großer Schwerpunkt ist die berufliche Ausbildung, Fachinformatiker, Chemie- und umwelttechnische Berufe. Wir haben eine Fachoberschule, eine Berufsoberschule, die zur fachgebundenen oder allgemeinen Hochschulreife führt. Wir haben ein Übergangssystem, wir haben Migrantenklassen, also ein bunter Misch. Und alle Bildungsgänge mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Also auch da die Individualität der Bildungsgänge spiegelt sich genauso wider wie die Individualität der Lernenden und der LehrerInnen. Von daher sind die Teamkonstellationen auch ganz unterschiedlich. Aber das ist letztendlich eine Rechenaufgabe. Wir haben, als wir die Teams umgestellt haben, mal geschaut, unsere KollegInnen mit ihren verschiedenen, ich nenne es Expertisen, man könnte Fakulta oder Fachrichtungen sagen, also Wirtschaft und Sport wären zwei Expertisen, Englisch und, keine Ahnung, Informatik oder ähnliches, Chemietechnik und Wirtschaft. Ja. Das sind so typische Kombinationen. In wie viel Klassen sind die eigentlich statistisch eingesetzt? Und dann kamen wir auf abstruse Werte. Ein Kollege mit einer, also ein Standard-Statistik-Kollege, die wir da gebastelt haben, mit einer gewissen Fächerkombination, typischerweise Fachenglisch, das waren, die waren ganz arm dran, die waren in durchschnittlich, ich glaube, 8 Klassen eingesetzt. Und in jeder Klasse mit unterschiedlichen KollegInnen. Eine Klasse wird in der Regel bei uns von 7 bis 8 KollegInnen betreut, um die verschiedenen Expertisen eben abzudecken. Das heißt, ich arbeite in der einen Klasse mit 7 Kollegen, in der anderen Klasse mit 7 Kollegen und jetzt ziehen wir nochmal den Fachenglisch-Kollegen heran, der hatte das 8-fach und vielleicht sogar noch in verschiedenen Bildungsgängen. Das ist eine enorme Belastung und Ausgangspunkt dieser neuen Teamstrukturen war tatsächlich auch eine Gefährdungsanalyse, wo uns die Kollegen in der Befragung zurückgespiegelt haben. Wir fühlen uns durch diesen zerstückelten Einsatz enorm belastet.
Ja.
Dann haben wir rumgerechnet in den verschiedenen Bildungsgängen, wie viele Klassen müssen von wie vielen Lehrern, mit welcher Expertise, also die Stundentafel letztendlich, 6 Stunden Fach X, 8 Stunden Fach Y, was müssen wir da reinpacken? Dann haben wir leere Hülsen gebastelt, haben das durchgerechnet, dass es aufgeht Und dann haben wir den Stunt gewagt und haben den Kolleginnen gesagt, ihr dürft euch selbst aussuchen, mit wem ihr im Team zusammenarbeiten wollt. Und auch in der Wirtschaft oder in anderen Organisationen ist das, glaube ich, ein ganz schöner Hammer. Und das hat uns ein Jahr gedauert, dieser Prozess, mit Vorbereitung 1,5 Jahre. Mit viel, viel Kommunikation, mit also ein echter Change-Prozess mit Irrungen und Wirrungen und viel Aufregung und wieder Phasen, wo sich's beruhigt hat und am Ende hat's geklappt. Und die Teams sind sehr stabil über die Jahre. Wir machen das jetzt 4, 5 Jahre mittlerweile. In dem einen Bildungsgang, wir haben es jetzt in einem zweiten Bildungsgang auch noch viel schneller und sehr erfolgreich umgesetzt. Und jetzt sind wir gerade im dritten Bildungsgang dran, dass wir da an die Teamstrukturen gehen. Und dann haben wir das natürlich auch wieder evaluiert und haben gefragt, wie sieht's denn jetzt aus in den Teams? Und die Antwort war, vorher war es belastend, jetzt ist es anspruchsvoll und entlastend. Und ich finde das eine super Kombination, weil genauso wünscht man sich das. Und genauso wünsche ich mir das auch für unsere SchülerInnen. Es soll schon anspruchsvoll sein. Es soll aber auch sich gut anfühlen. Ja. Natürlich ist es anspruchsvoll, im Team zu arbeiten. Ich habe ganz andere Kommunikationsanforderungen. Ich muss Zeit für Teamfenster schaffen. Ich muss Absprachen treffen. Ja. Ich muss mich irgendwie koordinieren. Das ist anspruchsvoll. Das braucht ein anderes Kompetenzbild. Und genau dieses Kompetenzbild wollen wir ja aber auch unseren Lernenden vermitteln. Teamfähigkeit, Sozialkompetenzen, Kommunikation und so weiter. Das ist ja auch das, was die Wirtschaft immer wieder postuliert, was sie von ihren Mitarbeitern denn gerne hätten. Hm. Und das braucht es auch von den Kolleginnen und Kollegen. Und gleichzeitig ist es entlastend. Ich nehme diesen Druck, die One-Man-Show zu sein. Ich nehme diesen Druck, meinen Stoff in der Klasse durchbringen zu müssen. Und ich nehme diesen Druck, ich habe noch 5 Termine in der Klasse bis zur Klassenarbeit, da muss ich den Stoff durchbringen. Hm. Ich kann jetzt nicht krank sein. Ich kann nicht an der coolen Fortbildung teilnehmen. Ja. Ich kann auch nicht meinen Unterricht einfach mal tauschen. Wäre ja schön, Klassenfahrt oder ein extracurriculares Event. Irgendwas Schönes, Sinnvolles, was so eine Schule natürlich auch ausmacht, weil ich habe diesen Stoffdruck und da bin ich allein für verantwortlich. Und das haben wir ihnen genommen. Ein zweiter Aspekt ist, jetzt kommt die organisatorische Perspektive, es hat sich herausgestellt, dass unser System sehr viel robuster ist. Nicht nur die Vertretungsqualität ist gestiegen, wie ich eben erklärt habe, sondern auch die Anfälligkeit gegenüber dem Ausfall einzelner KollegInnen. Das Know-how hat sich verbreitert in den Kolleginnen und Kollegen. Also ich bin sehr viel eher in der Lage, Lernbegleitung kann ich immer machen. Dafür muss ich kein fachlicher Experte sein. Ja. Aber wenn im alten System, berufliche Schulen kennen das oftmals, die allgemeinbildenden Schulen vielleicht weniger. Ich habe für einen kleinen Bildungsgang, eine kleine Berufsgruppe, habe ich einen Kollegen, eine Kollegin, die ist der oder die Expertin auf diesem Gebiet, fachlich, dann liegt die ganze Last auf diesen Schultern. Und wenn die wegbricht, dann hat die Schule als System eine echte Herausforderung. Ja. Und darüber gegenüber sind wir robuster geworden.
Ja, und spannend, wie du sagst, es erinnert mich natürlich sehr an Organisationen und eine gewisse Form von mehr Selbstorganisation, auch in Teams. Und eben, was du gerade sagtest, es braucht dann neue Kompetenzen, es braucht andere Kompetenzen. Das kann auch erstmal anstrengend sein, in dem Prozess, das dazu zu lernen. Und da sieht es wahrscheinlich jetzt anders aus, als es noch vor 3 Jahren mitten im Experiment aussah, oder für 4 Jahren. Hat sich wahrscheinlich auch viel getan.
Unbedingt. Und Experiment trifft es ganz gut. Du bist ja auch Agile Coach. Wir entwickeln unsere Schule auch agil seit Jahren. Wir haben Kolleginnen und Kollegen fortgebildet. Die zertifizierte Agile-Coach-Ausbildung konnten wir uns nicht leisten. Aber wir haben uns die interessanten Module rausgegriffen und haben mittlerweile, glaube ich, 10% unseres Kollegiums da fortgebildet. Und die begleiten Teams in ihrer Entwicklung. Also wenn jetzt Beispiel bei uns die Pharmakanten ein neues Schulcurriculum entwickeln wollen, Lernfelder anders, offener, fächerintegrierend stricken wollen, also Fachunterricht auflösen und das wirklich in echten Lernfeldern aufgehen lassen, ja, fachübergreifende Situationen schaffen, dann können die, auch hier wieder ein freiwilliges Angebot, können die auf die erweiterte Schulleitung zukommen und sagen, das ist unser Projekt, das haben wir vor, das ist bottom-up, nicht top-down, Stichwort intrinsische Motivation, könnt ihr uns unterstützen?
Ja.
Dann sagen wir, ja, das ist super, das passt in unsere Vision. Da können wir euch mit Entlastungsstunden und auch gerne personell mit einem Agile Coach, der wird natürlich auch entlastet dafür. Wir nennen es ProjektbegleiterInnen, wie LernbegleiterInnen, eben an die Hand geben und die begleiten sie. Und dann eben agil. Ne? Es startet mit einem Experiment, es startet mit einem ersten kleinen Schritt. Wir schreiben auch kaum noch Konzepte, also wir haben kein Teamkonzept geschrieben, wir haben auch kein Raumkonzept geschrieben. Wir haben es probiert, sind hier und da mal gestolpert, auch mal richtig auf die Schnauze geflogen. Auch mit der Vertretungsplanung. Ne? Das hat eine Weile gedauert, bis wir es dann so reif hatten, dass der Prozess jetzt auch im Nachhinein sauber niedergeschrieben, mit allen vereinbart ist. Er hat natürlich auch eine Perspektive von der Personalvertretung, also vom Personalrat. Das muss alles sauber sein zum Schutz der Kollegen. Es soll ja auch nicht zur Überbelastung von Einzelnen führen. Aber das hatten wir nicht von Anfang an ausbaldowert und als Konzept niedergeschrieben. Ja. Die Konzepte schreiben wir im Nachhinein, indem wir unsere Learnings in Prozessen niederlegen und irgendwann sind wir so reif, dass wir sagen, okay, und das ist jetzt der Status quo, bis wir andere Anforderungen bemerken, die wir erfüllen müssen.
Ja.
Und das geht ja schnell in Schule. Ich meine, wenn man mit Menschen arbeitet, wir kriegen spätestens jedes Schuljahr wieder ein paar hundert neue Menschen, mit denen wir arbeiten dürfen, mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und Ansprüchen an uns.
Ja.
Da ist nichts für die Ewigkeit, ganz im Gegenteil.
Ja, da habt ihr Live-Feedback und seid da regelmäßig in genau diesen Loops. Und das Zielgruppen-Feedback wird euch wahrscheinlich direkt zugespielt.
Auf brutalste Art und Weise. Also ich glaube, kaum einer kriegt so direkt Feedback wie Kolleginnen und Kollegen in der Schule.
Ja.
Und das ist die große, große Chance. Und wenn man sich nicht nur Feedback holt, sondern dann den nächsten Schritt geht und sagt, wir gestalten unseren Unterricht und unsere Schule co-kreativ über wirklich auch institutionalisierte Maßnahmen. Wir machen immer eine Retrospektive mit unseren Auszubildenden am Blockende. Wir unterrichten im Block, das sagt jetzt den Berufsbildnern wieder was. Wir haben die Lernenden 3 Wochen bei uns, dann sind sie 6 Wochen im Betrieb, dann sind sie wieder 3 Wochen bei uns und schauen immer drauf, okay, wie haben wir diesen Block zusammengearbeitet? Wie wollen wir nächsten Block anders zusammenarbeiten, besser zusammenarbeiten? Welche 2 bis 3 Maßnahmen nicht mehr wollen wir nächstes Mal konkret umsetzen? Und die entwickeln wir gemeinsam. Wir entwickeln auch die Lernfelder kontinuierlich mit den Lernenden weiter. Und wenn man das auf die ganze Schule überträgt, dann sind wir bei dem, was man demokratische Schule nennt. Demokratie lernen heißt, zu erleben, zu erfahren, dass ich mich einbringen darf, kann und dass es sogar gewollt und gefordert ist, dass da eine Verantwortung dahinter steht. Und wenn ich das erlebe, dass ich da wirksam bin, dann bekomme ich mündige Bürger. Dann bekomme ich Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, die wirklich gelernt haben, mein Handeln, meine Stimme, meine Meinung, mit dem ich mich einbringe, das zählt und das wirkt.
Ja. Ja, das hört sich gut an. Wenn ich jetzt mal frech bin, dann sage ich, das hört sich ja wunderbar an. Wenn ich dann in einer Organisation lande, die klassisch hierarchisch geführt ist und eigentlich wieder so aussieht wie das, was ich doch eigentlich wieder verlernen wollte, passiert das? Habt ihr dazu eine Rückmeldung, was mit den jungen Menschen passiert, die dann wieder in Organisationen kommen, die dann doch wieder etwas anders aussehen?
Das haben wir auf beiden Seiten, also auf Zubringerseite als auch auf Abnehmerseite quasi. Wir bekommen ja Schüler, die aus verschiedenen die ganz verschieden geprägt sind. So, das heißt, mit allen nähern wir uns dem Ganzen ja erstmal. Es ist nicht, dass sie vom ersten Tag an relativ frei arbeiten. Frei heißt nicht willkürlich oder beliebig, sondern in einer gewissen Struktur ihre Freiheit ausüben dürfen in den Lernsettings, die wir schaffen, in der Unterrichtsgestaltung oder Mitgestaltung. Das wächst auf, ne? Im ersten halben Jahr sind wir sehr, sehr viel strukturierter als im letzten halben Jahr. Wir geben ihm aber auch Methoden an die Hand, üben mit ihnen Selbstorganisation, Reflexion und so weiter, dass sie wirklich diese Kompetenz, und das war eben deine Frage, also wie lernen sie eigentlich dieses Lernen, ne? Auch so, wir machen schon Methodentraining und wir lassen diese Freiheitsgrade aufwachsen. Und so wird es ihnen dann auch gehen, wenn sie uns verlassen, aber sie sind ja selbst in der Lage zu wählen, wo sie nach uns hingehen. Wir bilden für den Beruf aus und sie gehen dann in Unternehmen, da sind sie relativ frei. Andere gehen auch ins Studium oder machen ganz andere Dinge.
Ja.
Aber ich glaube, mit dem Kompetenzset, was sie bei uns entwickeln können, sind sie dafür gut gewappnet. Und natürlich ist das auch eine nicht enden wollende Diskussion mit den Ausbildungsbetrieben, weil da haben wir ja das Spiegelbild und die allgemeinbildenden Schulen haben die Diskussion wahrscheinlich ähnlich. Jeder hat das Schulsystem durchlaufen und sagt wahrscheinlich auch zu Recht, oh, aus mir ist ja auch was geworden und die alte Schule hat ja auch aus mir was gemacht. Ja, und dennoch geht es anders besser.
Ja.
Und die Diskussion, ich habe sie nicht enden wollende Diskussion genannt, sie soll auch nicht enden. Das ist eine wichtige Diskussion, die da stattfindet. Und man wird nie alle überzeugen können, das ist auch okay so, aber man muss ständig im Dialog bleiben und erklären, warum wir so arbeiten.
Ja, und ich glaube, das ist mir nochmal bewusst geworden, ihr helft natürlich dort auch jungen Menschen, diese Power zu haben durch dieses Erleben. Ich merke, dass das gut ist, ich merke, dass mir das Spaß macht, ich merke, dass das hilft, auch bei Problemlösungen und Ergebnissen, dass ich natürlich auch als kleine Revoluzerin dann im Unternehmen sagen kann, wir machen das jetzt mal anders oder wir probieren das jetzt mal aus. So machen wir das bei uns in der Schule auch. Und das ist, glaube ich, auch die Energie, die wir brauchen, dass dieser frische Wind dann auch durch die jungen Menschen in die Organisationen getragen wird. Weil das ist das, wovor ich dann ja stehe, wo ich mich natürlich freue, wenn auch junge Menschen nachkommen und der Schnitt im Team eher so ist, mehr Lust auf das neue Arbeiten oder auf neue Methoden und auch mal was ausprobieren als umgekehrt. Und ich glaube, da tragt ihr wahrscheinlich einen wesentlichen Beitrag an diese Energie, die da dann auch in den organisatorischen Markt kommt sozusagen.
Wäre wünschenswert. Gleichzeitig überlege ich gerade ein bisschen, es braucht ja nicht nur Innovatoren. Und nicht jeder ist ein Innovator und will es auch nicht sein. Und das ist auch völlig in Ordnung. Da entstehen ja ganz unterschiedliche Bildungsbiografien bei uns und auch ganz unterschiedliche Kompetenzsets, die jeder Einzelne damit rausnimmt. So ist es auch bei den Kollegen. Jeder bringt was anderes in dieses offene Lernen mit ein. Und das ist auch okay. Ich glaube aber, wir geben ihnen auch was anderes mit, oder ich hoffe, wir geben ihnen was anderes mit, nämlich diese Selbstwirksamkeit zu erleben und nicht immer an der Sachnorm zu scheitern.
Mhm.
Gewagte Aussage, provokante Aussage, das deutsche Bildungssystem fördert Biografien des Scheiterns, weil ich immer wieder an der Sachnorm gemessen werde und wenn ich die nicht schaffe, dann falle ich zurück. Und das ist ein dramatisches Erleben. Das gibt kein Selbstvertrauen, das gibt kein Standing, wo ich sage, und das kann ich und das kann ich gut. Ich muss gar nicht alles können. Und ich glaube, das ist bei uns aber ermöglicht.
Mhm.
Wir sagen ja gar nicht, dass alle auf demselben Niveau sein müssen. Wir haben hier fertige Bachelorstudenten, genauso wie Leute mit dem ersten Schulabschluss, die dieselbe Ausbildung begehen.
Mhm.
Der eine ist in einem großen Betrieb mit einer internen Akademie, der andere ist in einem kleinen Betrieb. Der eine ist sehr spezialisiert, der andere ist eher breiter aufgestellt. Durch diese Mitbestimmung im Lernweg und im Lernobjekt erfahren sie aber eine gewisse Wirksamkeit, weil sie alle einen gewissen Teil schaffen. Und das ist gar nicht schlecht. Natürlich haben wir auch einen Mindeststandard. So, das sollte man wirklich jetzt aber, also wenn Fachinformatiker draufsteht, dann muss auch das drin decken.
Ja.
Wenn Koch drin steht, dann kannst du mir nicht kommen mit, ich kann aber nur Schnitzel braten von Suppen, keine Ahnung. Und ein Maler braucht auch ein gewisse Basiskompetenzen, berufliche Basiskompetenzen. Ja. Genauso wie in den allgemeinbildenden Schulen eben die Basiskompetenzen lesen, rechnen, schreiben. Das stellen wir sicher. Und das war ein sehr wertvolles und wertschätzendes Feedback von der Jury vom Deutschen Schulpreis, dass uns das offensichtlich gelingt, ohne dass die Fachlichkeit zu kurz kommt. Und das zeichnet alle Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises aus. Die Schülerleistung ist ein ganz wesentliches Kriterium in dem Kriterienkatalog des Deutschen Schulpreises. Und tatsächlich zeigen die Schulen, dass sie in Vergleichstests, dass sie in den zentralen Prüfungsergebnissen gute und bessere Ergebnisse erbringen. Und wir haben natürlich auch ein Interesse daran, dass die Schüler gut abschneiden in der Handelskammerprüfung, in den Abschlussprüfungen, beim Abitur. Natürlich.
Ja, das war das, wo wir am Anfang schon mal kurz waren, ne? Ihr lauft da nicht auf einem Weg irgendwo weg von der klassischen auch, wie soll ich sagen, ja, Anerkennung und so weiter. Also das, was halt genauso wichtig ist, sondern ihr habt es zusammengebracht und sagt, wir finden einen anderen Weg, das auch dahin zu kommen. Und es macht sogar Spaß auf dem Weg. Und bei mir ist eben das eine passiert, das war jetzt gerade neu, wollte ich mal mit dir teilen, dass dieses nicht für die Schule lernen wir, sondern fürs Leben, was immer so ein Blabla Satz war. Ich glaube, das könnte ich mir so wie ihr, wenn ich bei euch Schüler gewesen wäre oder vielleicht ja auch nochmal bin, steckt ja da auch eine große Komponente drin. Also nicht alles, was ich da lerne, muss ich dann im Job anwenden, sondern es macht mich, das hast du eben auch gesagt, das macht mich zu einem wertvollen Teil der Gesellschaft. Und da sind wir wieder bei dem Basisteil. Ich bin da so lange, ich verbringe da so viel Zeit meines Lebens. Das muss doch mehr sein. Ich entfalte mich doch da als Mensch auch und den Ort schafft ihr zusätzlich und dann ist es mehr als nur Arbeit.
Und das ist ja auch Grundlage der gesellschaftlichen Teilhabe.
Ja.
Und dann schaffen wir gesellschaftliche Inklusion und dann schaffen wir eine stabile, gesunde Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Ziel. So, und wenn wir da ein bisschen was, einen kleinen Teil zu beitragen können, dann wäre das super. Aber weil du es sagst, tatsächlich einer unserer ehemaligen Hausmeister, der war so mein Alter, der hat dann nochmal eine Lehre angefangen und war dann auch bei uns auf der Berufsschule als Auszubildender eben. Und dann sind wir wieder bei den, wir hatten im Vorgespräch über die wissenschaftlichen Befunde, Positivbefunde, Negativbefunde mal gesprochen. Also kann man das belegen? Bringt das was mit dem Lernen?
Ja.
Welche Ergebnisse gibt's da? Und da gibt's ja so ein paar, ne? Also die Halbwertszeit von Wissen in unserer Wissensgesellschaft wird ja immer kürzer. Was heute noch als up-to-dates Wissen gehandelt wird, jetzt mal abgesehen von den Basiskompetenzen in Mathe und so weiter, ne?
Ja.
Das überholt sich ja immer, immer schneller. Was ich heute in der Informatik lerne, ist übermorgen schon passé. Wahrscheinlich sogar morgen schon.
Ja.
Was ich lernen muss, ist, mich immer an neue Kontexte heranzuarbeiten und mich neuen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen. Ein Vorgesetzter in einem Unternehmen wird ja nicht auf einen zukommen und sagen, hier ist das Problem und das ist die Lösung und jetzt arbeite bitte die Lösung ab. Das sind ja genau die Berufe, die immer stärker automatisiert werden. Sondern Unternehmen haben auch Herausforderungen, wo sie noch keine Lösungen für haben. Und dann brauchen sie Kolleginnen und Kollegen, die sich diesen Aufgaben stellen. Weitergedacht stellt das Leben an uns immer wieder Herausforderungen. Und auch da muss ich in der Lage sein, mich diesen Herausforderungen zu stellen. Und für das Leben gibt es kein Curriculum.
Richtig. Ja. Ja, guter Punkt. Wir haben jetzt viel und breit über euch auch als Schule und Lernen gesprochen. Und du hattest eben auch nochmal gesagt, dieser Deutsche Schulpreis. Kannst du nochmal zusammenfassen, warum habt ihr diesen Schulpreis gewonnen? Also was macht euch ganz besonders als Schule auch mit Blick auf diesen Preis, den ihr gewonnen habt?
Ich versuch's mal zu erinnern, was da in den Feedback-Gesprächen und in dem Beitrag auf dem Deutschen Schulportal zu uns steht. Zum einen, das war für mich ganz erstaunlich, die Feststellung, dass wir dieses offene, selbstständige Lernen nicht zu Lasten der Fachlichkeit umsetzen. Denn das ist so ein typisches Aber. Okay. Aber wann lernen die denn das und das und aber die Grundlagen? Und das wurde uns mal von einer hochkarätig besetzten, sehr professionellen Jury extern wiedergespiegelt, dass das Fachliche nicht zu kurz kommt. Statistisch sind wir im Bundesvergleich mit den Abschlussprüfungen plus minus gleich geblieben die letzten 10 Jahre. Also die werden nicht schlauer, sie werden nicht dümmer, sie schneiden nicht besser oder schlechter in der Handelskammerprüfung ab, aber ich glaube, sie kriegen ein ganz anderes Kompetenzset mit am Ende oder können das entwickeln. Und was auch ganz wesentlich war, dieser hohe Teil an Selbstverantwortung und Selbstorganisation, das zeigt sich bei uns nicht nur in einem Bildungsgang, unser Showcase-Projekt, was wir überall, sondern das zieht sich durch die komplette Schule. Und das zieht sich nicht nur durch die Bildungsgänge, sondern wie das Kollegium arbeitet, wie sich Leitung und Kollegium begegnen. Das ist stringent. Wir arbeiten alle auf Augenhöhe. Wir arbeiten viel bottom-up. Wer hat eine Idee? Was brauchst du dafür? Zahlt das auf unsere Vision vom freien Lernen ein? Und daraufhin ist unsere ganze Schulentwicklung ausgerichtet. Die Wahrheit liegt im Klassenraum, auch wenn wir die ja am liebsten abreißen würden, die Klassenräume. Aber alles, was in Schulentwicklung passiert, muss sich in der Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden auswirken. Also Umbaumaßnahmen, Personalentwicklung, organisatorische Maßnahmen wie diese Teambildung, dass wir im Team unterrichten, das Vertretungskonzept, der freie Stundenplan und so weiter. Es muss eine Auswirkung haben auf die Gestaltung der Lernmöglichkeiten hier an der ITech. Das war so ein bisschen das Feedback. Ja. Und jetzt schlage ich nochmal einen Purzelbaum zurück zu diesen Positiv- und Negativbefunden. Warum machen wir das eigentlich? Ja klar, gibt es da Begründungen. Ne? Hattie hat ja die große Welle geschlagen, aktualisiert seine Forschungsarbeit von damals ja auch regelmäßig. Ganz wesentlich.
Sag nochmal kurz für die Hattie nicht kennen.
Bildungsforscher aus Australien, der eine riesige Metastudie angefertigt hat, was eigentlich lernwirksam ist. Und dann verschiedene Items identifiziert hat, mit Effektgröße und Signifikanz belegt hat und die Lehrer-Schüler-Bindung, also das, was sich in Lernbegleitung wunderbar entwickeln lässt, das ist ein ganz wesentliches Merkmal. Stressfreies Lernen, da sind wir dann wieder bei Gerald Hüther. Extrinsische Motivation ist ein Gewaltakt. Ich kann mit Belohnung oder mit Malus arbeiten und das aktiviert dieselben Hirnareale, die bei physischem Schmerz aktiviert werden. Jetzt wissen wir aber, unter Ausschüttung von Stresshormonen bilden sich keine synaptischen Verbindungen. Das heißt, ich kann nicht lernen, weil ich nicht erinnern kann, weil sich keine neuronalen Netze da binden. Ne? Also muss ich alles dran legen, als Schule stressfreie Situationen zu schaffen. 90 Minuten mit Leistungsdruck ist Stress für beide, für Lehrer und für SchülerInnen. Was haben wir noch? Die Schulmüdigkeit lässt erwiesenermaßen nach der 4. Klasse deutlich nach. Nee, steigt. Ja. Also die Schulmüdigkeit nimmt nach der 4. Klasse deutlich zu. Das ist genau der Punkt, wo sie in dieses stark verschulte System kommen. Fächer, Leistungsdruck, Klassenarbeit und so weiter. Und tatsächlich haben wir gemerkt, als wir dann in dieses Netzwerk der Schulpreisträgerschulen kamen, wir haben eigentlich sehr viel mehr gemeinsam mit Grundschulen in unserer didaktischen Arbeit als mit vielen allgemeinbildenden Schulen. Wobei die Schulpreisträgerschulen zeigen ja, dass es in jedem System, also in jedem Schulsystem, allgemeinbildend, berufsbildend, Grundschule und so weiter, in jedem Bundesland tolle Schulen gibt, die unter all den vorgezogenen aber das geht doch nicht, weil anders arbeiten und super Ergebnisse zeigen. Es geht also doch, und das ist vielleicht ein Appell an die Zuhörer, schaut ab, schaut hin, besucht die Schulen, die freuen sich immer. Wenn mal Besuch vorbeikommt, schaut, was passt, probiert mal was, ja. Nehmt es mit an die eigene Schule und guckt mal, was draus wird.
Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage noch gewesen, ob du noch mal kurz, ich fand es sehr inspirierend bisher, ne? Alles sehr, ich glaube, sehr inspirierend für alle Zuhörenden auch, wenn du mit Menschen sprichst, auch vielleicht anderen Lernbegleiterinnen in anderen Schulen, vielleicht auch Schulleitenden, was sind so die Einwände, die kommen? Kannst du mal so die ein, zwei Einwände, die kommen und wo du aber vielleicht gleich schon den Tipp mitgibst, was sie motivieren könnte, es trotzdem auszuprobieren?
Der ganze Sack von Abers, das erste Aber ist immer, ja, aber das könnt ihr ja mit euren Fachinformatikern machen, die sind ja auch relativ weit, ne? Hm. Oder das könnt ihr in der Berufsschule machen, die sind ja auch ganz anders motiviert, ihren Beruf zu erlernen. Nee, das geht mit jeder Schülerinnenklientel. Wir reden über das Grundbedürfnis zu lernen. Hm. Und wir müssen einfach nur all diese lernhinderlichen, organisatorischen Randbedingungen, die wir schaffen als Schule und als Gott gegeben oder Schulgesetz gegeben ansehen, die müssen wir einfach wegschaffen.
Ja.
Und dann geht das auf einmal. Was sind noch so typische Abers? Kleinigkeiten. Die Aufsichtspflicht, wie macht ihr das denn? Ja, da finden sich Wege. Wie macht ihr das mit den Klausuren? Da haben unterschiedliche Bundesländer unterschiedliche Vorschriften dazu, aber macht doch mal Kleinigkeiten. Ne? Lass den Schüler doch mal selber wählen, wann er oder sie die Klausur schreiben will. Einfache Mittel, das probieren ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, Partnerkorrektur der Klausur. Peer-Feedbacks einarbeiten, wo ich das Schulsystem nicht ändern kann, also wirklich Vorschriften sind, an denen ich nicht vorbeikomme. Es gibt halt die Klausurpflicht in gewissen Fächern und so weiter, dem kann ich ja trotzdem was Sinnvolles dagegen oder daneben stellen. Ich kann es ergänzen. Wir schreiben die Klausur, okay, auf die bereite ich euch auch gut vor, aber viel wichtiger ist mir, dass ihr euren Lernweg reflektiert. Dass wir 2, 3 Termine haben, wo wir eine Teamreflexion mit euch machen und so weiter. Also da geht relativ viel. Auch die Fakultaspflicht, die im allgemeinbildenden System oft herangezogen wird. Es ist aber doch vorgeschrieben, dass die x Stunden von einem Kollegen, Kollegin mit Fakultas Bio unterrichtet werden müssen. Ja, und das heißt, er muss da sein, er muss ein Angebot machen und er muss ansprechbar sein. Aber er oder sie müssen ja nicht 90 Minuten da stehen und den Unterricht gestalten, böse ausgedrückt, dirigieren, den Takt vorgeben, den Lernzwang irgendwie da gestalten. Ja. Und dann sind wir bei den teamorientierten Unterrichten. Unterrichten ist auch ein ganz schlimmes Wort, finde ich. Also ich unterrichte Sie, dass Sie bei Rot die Ampel nicht zu überqueren haben. Ja, Herr Wachtmeister, ich wurde unterrichtet. Das ist also, ich unterrichte niemanden. Ich gebe ihm die Möglichkeit, mit mir zu lernen und ich habe die Gelegenheit, von ihm zu lernen.
Ja, die Begleitung ist ein wirklich schönes Bild, finde ich auch. Danke dir für die Ansätze. Und ich glaube, was da wichtig ist, was du auch sagtest, auch das Angebot. Und ich glaube unbedingt an diesen Netzwerkgedanken und den Austausch. Genau das, was wir hier auch machen. Und das Angebot, die Preisträger, die man auch sehen kann, geht in den Kontakt, findet ähnliche Einrichtungen. Einrichtung ist auch ein schwieriges Wort, merke ich gerade. Findet andere tolle Schulen.
Findet andere Anstalten des öffentlichen Rechts.
Anstalten des Auswendiglernens. Nein, seid offen, geht aufeinander zu und inspiriert euch gegenseitig. Und wie du gerade sagtest, und so werden wahrscheinlich alle da stehen, die auch schon echt Arbeit investiert haben, sprecht über die Dinge, die euch beschäftigen, versucht sie gemeinsam aus dem Wege zu räumen. Und dadurch, dass ihr ja auch gerade mit dieser Auszeichnung, unabhängig davon, dass man dann Preisträgerin ist, zeigt es ja auch, dass die ganzen rechtlichen Dinge sind mit großer Wahrscheinlichkeit geklärt. Also geht mal auf die Menschen zu, wie macht ihr denn das Thema? Das wäre so für mich die größte Hürde und da wüsste ich nicht, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, da ins Gespräch zu kommen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Einladung. Danke, dass du die aussprichst.
Und so sind wir ja auch zusammengekommen.
So ist es. Es schafft eine gewisse Sichtbarkeit und das ist, glaube ich, auch, das wäre jetzt nochmal mit Blick auf, ihr werdet ein Symposium veranstalten. Erzähl gern nochmal, wie ist es dazu gekommen und was erwartet mich vielleicht auch als Teilnehmerin an diesem Tag, den ihr gestaltet?
Ein Bildungssymposium veranstalten wir. Das ist ein wilder Stunt, den wir da gewagt haben. Macht man als Schule ja nicht mal eben so. Machen wir auch zum ersten Mal. Wir haben gemerkt, in diesem Schulpreisträger-Netzwerk und was darüber hinaus entwachsen ist seit 2023, wir sind in Kontakt mit so vielen tollen Leuten gekommen. Lasst uns doch mal einen Tag gewissen Themen, die wir für zukunftsfähige Schule als wichtig erachten, einen Raum geben. Und dann haben wir Leute angeschrieben, wollt ihr mal referieren, einen Workshop machen, quasi so einen Tageskongress mit uns begehen. Und die Zustimmung war überwältigend. Toll. Mittlerweile haben wir in 5 Themenclustern, ich glaube, gut 40 Workshops, eine Podiumsdiskussion, Keynote, weitere Themencluster-Talks nennen wir das. Und befüllen den ganzen Tag am 9. Mai. Und die Themen sind partizipative Schulentwicklung, KI und Digitalisierung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Beratung, Coaching und Salutogenese. Und dann konnten wir noch ein paar Schulpreisträger-Schulen gewinnen, die ihre Konzepte vorstellen. Und die Robert-Bosch-Stiftung wird auch vertreten sein, sodass man auch mit denen ins Gespräch kommen kann. 9. Mai, schaut einfach mal auf unsere Webseite itech-bs14.de.
Das packen wir alles in die Beschreibung. 25 sei dazu gesagt, wer diesen Podcast jetzt in 2026 liest, kann trotzdem auf die Website gehen und dann vielleicht was finden, wo ihr mittlerweile steht. Auch spannend.
Zeitloser Podcast, genau. Ja,
spannend. Was ist denn, wenn du auf das Bildungssymposium von euch guckst, was ist das große Ziel? Also kurz und knapp formuliert, was wollt ihr, was soll danach anders sein?
Impulse geben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Immer wenn man von Lernen redet, lernende Organisation, Personalentwicklung oder eben vom individuellen Lernen. Wir wollen Impulse geben, wir wollen Begegnungsmöglichkeiten schaffen, ins Gespräch kommen. Die WorkshopgeberInnen werden nicht nur ihre Workshops abhalten und danach wieder verschwinden. Die stehen den ganzen Tag in den Räumen hier bei uns in der Schule zum Gespräch zur Verfügung. Es soll Spaß machen, man soll sich Anregungen holen und was mitnehmen und zu sagen, das probieren wir jetzt mal aus.
Das klingt sehr gut. Ja, toll, dass ihr da die Zeit investiert und auch diese Energie nutzt, weil ihr, es scheint euch ja wirklich, wirklich wichtig zu sein. Das spüre ich auf jeden Fall, auch dir, Holger. Ich habe noch eine Frage zu dem kleinen Männchen, was hinter dir steht. Das ist, glaube ich, Star Wars. Was hat das damit auf sich?
Unsere Metapher für Co-Creation. Mario, mein Büromitbewohner und ich, Abteilungsleitungen haben halt bei uns ein Büro. Ja. So auch da sind die Türen immer offen und wir haben irgendwann angefangen und haben da Lego-Sets hingestellt und haben Co-Creation draufgeschrieben. Und jeder, der Lust hat und vorbeikommt, der kann mal 5, 6, 7 Steine basteln. Okay. Und schaut 2 Monate später wieder, was draus geworden ist.
Cool.
Und du bist ja auch am Bildungssymposium.
Absolut. Ich darf auch dabei sein und zusammen mit der fantastischen Nicole zusammen einen Dialograum eröffnen, um genau da mal die Möglichkeit zu geben, dieses komplexe Thema von Schule neu denken, mal gemeinsam erleben, würde ich auch sagen. Dieser Dialograum ist eben eine schöne Form, einfach mal alles zuzulassen, was da so ist, an Meinungen, Ideen und all dem, dass man da vielleicht auch mal rausgeht aus so einem Kreis und sagt, okay, wie geht es mir mit dem Thema, wie geht es anderen mit dem Thema, um das Thema einfach auch mal zentral, also ein bisschen besser greifbar zu machen, wahrscheinlich auch für alle, die dabei sind. Da lade ich auch herzlich ein, da dazu zu kommen und wir werden auch den Tag da sein dementsprechend. Ich freue mich auch auf Gespräche, weil, wie ich anfangs schon gesagt hatte, das Thema Schule ist für mich eins, was mich nicht loslässt. Ich dachte, ich hatte damit abgeschlossen. Auf einmal merke ich bin doch zum Lernbegleiter geworden und das ist gut so. Und ich bin auch Freund von mach was, wenn dich das beschäftigt, du kannst im Stillen drüber meckern, aber das, glaube ich, passt auch nicht zu uns beiden, sondern lass uns lieber losgehen und versuchen, das Thema besser zu machen. Und da habe ich wirklich das Gefühl bei euch und auch bei dir, dass du das tust.
Da hast du noch was Interessantes gesagt. Du dachtest, du hättest damit abgeschlossen mit dem Thema Schule. Das ist ja schon bezeichnet, wenn man mit etwas abschließen will oder muss. Und wenn man sich mal überlegt, wie viel Stress die eigene Bildungsbiografie eigentlich in einem bewirkt hat,
ja,
kann sich jetzt jeder mal selbst fragen, habe ich Jahre später nochmal von meiner Mathe-Klausur, von meiner Abi-Prüfung oder von dem fehlenden Schein an der Uni geträumt? Und was war das für ein Traum?
Ja, das ist eine sehr gute Reflexionsfrage. Holger, was ist dir noch wichtig? Gibt es irgendwas, wo wir noch nicht dran vorbeigekommen sind, wo du aber das Gefühl hast, das möchtest du noch ansprechen?
Sicherlich irgendetwas, was mir jetzt aber nicht einfällt. Aber für mich war es ein schönes Gespräch. Bin gespannt, was die Hörer dazu sagen. Und genau, wer ins Gespräch kommen will, ne, schreibt mich an, schreibt dich an. Kommt aufs Bildungssymposium. Austausch ist immer wertvoll und macht immer Spaß.
Danke dir, Holger. Danke für das Gespräch. Hat auch großen Spaß gemacht. Wir haben so viel Neues dazugelernt. Und danke für eure Arbeit. Danke für deine Arbeit. Ich würde sagen, Holger, you're amazing.
Danke gleichfalls.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hör gern weiter rein und abonniere den Kanal. Lust auf Coaching? Schreib mir. Ich freue mich auf dich. Und denk dran, you're amazing.